Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Radio-Podcast mit eurem Michael Klein und
eurem André Hart.
Ah, wie wir das wieder machen.
Was machst du das? Also das klingt ja heute wirklich wie Showtreppe hier.
Ja, wir sind heute live aus dem norwegischen Feldlager und müssen voranschicken, es ist nur eine Übung. Macht euch keine Sorgen, es ist nur eine Übung, es ist nur ein Manöver.
Ja. Ich stelle mir das gerade vor, wenn du das jetzt mal runterbrichst auf die Nachbarschaft. Also wir reden natürlich vom großen NATO-Manöver oben
ja,
in Norwegen,
ja, ja.
Ne?
So, ja, ja,
wo man,
ja, ja.
Wo man sagt, okay, ist seit 5 Jahren geplant. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt hier bei mir im Garten einfach so einen riesigen Scheinwerfer aufstelle und vielleicht so einen Rasensprenger, der rübersprühen könnte zu meinem Nachbarn und so die Kräuterwildmischung Wildwiese, die ich rüberwehen könnte zum Nachbarn auf seinen englischen Rasen und dann mich daneben stelle und sage, das ist keine Drohung.
Das ist nur eine Übung.
Ja.
Ach, wie du das wieder sagst. Sag mal, die haben ja da, du bist ja eigentlich unser Wetterexperte hier im Radio, die haben ja dort tatsächlich Wintereinbruch in Norwegen, ja? Also das heißt, da wird eine Schneeübung draus jetzt,
glaube ja.
ich. Ja, ein Schneemanöver da oben.
Ja, die üben Stalingrad wahrscheinlich, oder?
Ja. Und das ist ja ein großes Thema in dieser Woche. Der Herbst hält Einzug hierzulande und wir stellen die Uhren um am Wochenende. Wir haben Landtagswahl in Hessen, auch das ein Thema.
Ja. Auch da werden vielleicht die Uhren zurückgestellt in Hessen.
Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Ja, mal gucken, was die Erosion der CDU und der SPD so macht. Mal gucken vor allen Dingen, wie sich die Grünen schlagen. Das ist ja dort ein bisschen besonders. Die sind ja dort momentan noch mit in der Regierungskoalition.
Mhm.
Ist ja schwarz-grün. Und mal sehen, ob die ihren Höhenflug fortsetzen können dort. Bin ich wirklich mal gespannt.
Ja, wobei auch wirklich, ja. Also ich weiß nicht, der SPD-Kandidat hier, Herr Schäfer-Gümbel, ist ja... Wie drückt man das jetzt so richtig aus? Also sagen wir so, er ist nicht gerade der YouTube-Influencer, so vom Typus her, oder?
Nee, ist er nicht wirklich. Und die haben ja überhaupt ein bisschen Probleme mit ihrem Personal dort, die SPD. Da gab es ja auch die berühmte Andrea Ypsilanti.
Richtig.
Ja, in Hessen. Und den wunderschönen Satz von ihr, ich kriege ihn jetzt leider so schnell nicht als O-Ton, als Originalton ran, aber sie hat auch diesen schönen Satz gesagt mal öffentlich, mein Name ist Andrea Ypsilanti, ich bin als Sohn eines Tischlers geboren.
Was hat sie gesagt? Als Sohn?
Hat sie wirklich gesagt? Weißt du gar nicht mehr,
nee,
oder?
Nee, das weiß ich nicht.
Ja, hallo, mein Name ist Andrea Ypsilanti, ich bin 1953 als Sohn eines Tischlers, vielleicht auch 63, vielleicht auch 73, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Und wir reden nicht von einer Geschlechtsumwandlung?
Nein, wir reden nicht davon, sie hat sich einfach nur versprochen.
Ich bin
also ja. Versprechen ja vieles, die Politiker.
Aber und, daran sieht man, dass man in der SPD alles werden kann. Auch nachträglich nochmal Sohn.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, was dort aus den Grünen wird. Die machen das ja wirklich sehr, sehr geschickt im Moment. Die machen das wirklich toll. Die sind ja einerseits in der Lage, sich anzupassen, so ein bisschen an den Zeitgeist. Andererseits bewahren sie sich ihre Kernkompetenzen. Ja, wenn man jetzt mal ein Beispiel nennen möchte. Die Grünen sagen, Militäreinsätze ja, aber die Anreise bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo wir jetzt wieder in Norwegen sind, bei unserem Manöver. Ich habe mich ja rumgeärgert. Was heißt rumgeärgert? Nein, ich finde das ja sehr inspirierend, wenn uns Hörer schreiben. Wir hatten das Thema ja in dieser Woche schon des Öfteren und ich glaube, wir hatten soweit herausgearbeitet oder zumindest die Frage etwas spitz formuliert, brauchen wir das wirklich in diesen Zeiten? Brauchen wir wirklich in einer Situation, wo es ja fast schon wieder am Eskalieren ist, wo die Spannung zwischen Ost und West doch schon wieder einen fast bedrohlichen Zustand erreicht hat, brauchen wir wirklich solche Manöver in dieser Zeit?
Das ist eine gute Frage.
Das ist die große Frage.
Ja, aber es ist natürlich immer wie bei jeder guten Ehetherapie, sind ja beide Seiten, werfen sich alles Mögliche vor. Man weiß ja immer nie, wer ist jetzt wirklich schuld. Ich meine, jetzt im Moment läuft der Trump rum oder schickt Herrn Bolton vor und lässt sie Abkommen kündigen, die Anti-Nuklear-Abkommen und was weiß ich alles. Andererseits ist die russische Seite immer mit ihren Tieffliegern irgendwie hier am Ostseestrand unterwegs und da fragt man sich auch, ist das nötig? Haben die kein Navi? Können die sich nicht mal so ein TomTom kaufen und dann einfach mal ein bisschen woanders lang fliegen? Also einfach mal Sibirien eingeben oder sowas und da ihre Übungen machen? Warum muss das unbedingt immer an der Grenze zu Schweden sein? Oder,
ja, aber da sagen sich die Russen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob berechtigt oder nicht, die haben ja zumindest irgendwas geografisch mit der Ostsee zu tun. Was aber machen die amerikanischen Kampfjets an der Ostsee? Die sollen sich doch oben in ihrem Atlantik rumtreiben irgendwo oder in ihrem Pazifik oder sonst wo.
Aber was soll denn da sonst fliegen? Deutsche Jets fliegen. Hast du den Satz verstanden? Deutsche Jets und fliegen? Der eine, der wird gebraucht.
Ja. Naja, es ist jedenfalls ein sehr spannendes Thema. 50.000 Soldaten, die sich jetzt gerade in Norwegen tummeln und das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges. abhalten.
Ja, was heißt das Ende? Wir sind doch schon wieder mittendrin im Kalten Krieg, hat man doch zwischendurch das Gefühl. Gut, jetzt darf man es nicht verharmlosen. Mein Gott, damals, da standen sie wirklich knapp vorm Abdrücken der Atomraketen. Da sind wir ja Gott sei Dank noch ein ganzes Stückchen von entfernt. Deswegen jetzt zu sagen, wir sind im neuen Kalten Krieg, ist ja wirklich auch eine Verharmlosung der damaligen Zeit. Aber ehrlich gesagt, man hat das Gefühl, so wahnsinnig weit entfernt davon ist man auch nicht mehr.
Im Gegenteil. Wolfgang Ischinger, das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der hat in dieser Woche zum Beispiel gesagt, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Ost und West in der heißesten Phase des Kalten Krieges besser war als im Moment, weil man immer miteinander, weil man mehr miteinander gesprochen hat damals, als das heute der Fall ist.
Ja.
Und das ist schon besorgniserregend. Also man geht zumindest davon aus, dass dieser Mensch sich ein bisschen auskennt, dieser Top-Diplomat, und dass er vielleicht auch ein paar Internas kennt, weiß man nicht. Keine Ahnung.
Ja, und auch jetzt hier mit den Nuklearabkommen, wo Trump ja dann unbedingt raus will, weil er sagt, die Russen haben uns betrogen und so. Das ist ja auch so eine kurz gedachte Geschichte, ne? Weil, also, ich habe jetzt auch so den Gedankengang irgendwann nochmal gehört. Naja, wenn das jetzt wirklich aufgekündigt wird, dann könnten natürlich die Russen auch sagen, ja, okay, das gilt ja alles nicht mehr. Jetzt stellen wir Raketen auf an den Grenzen und wir bauen noch Langstreckenraketen und so. Und dann müsste ja Europa wieder aufrüsten, beziehungsweise die Amerikaner was in Europa hinstellen, als Gegengewicht. Da haben aber, glaube ich, gar kein europäisches Land Bock drauf, wieder Atomraketen irgendwo hinzukloppen. Also insofern könnte sich das Gleichgewicht, das dieser Vertrag noch so ein bisschen aufrechterhalten hat, dann noch weiter verschieben. Also insofern Schuss ins eigene Knie. Aber dafür ist ja Herr Trump sowieso bekannt für, ne?
Keine, wirklich keine schöne Entwicklung.
Nee, absolut. Muss
man mal sagen. Nee. Und wir hoffen, dass die Angie gut auf uns aufpasst. Kanzlerin, ist sie noch? Ja, sie ist.
Sie ist, glaube ich, noch, ne? Ist der Seehofer noch?
Ja, natürlich.
Also was ist denn daraus geworden? Da war doch Anfang der Woche, gab es doch Gerüchte, er würde jetzt zurücktreten wollen. Das hört man ja von Herrn Seehofer seit 20 Jahren immer mal wieder, dass er von irgendwas zurücktreten will. Aber das ist jetzt auch wieder still geworden, ne?
Da gab es ja diesen wunderschönen Satz von ihm Anfang der Woche. Sinngemäß hat er gesagt, mit Anfang 70 ist er froh, dass er sich zu Hause noch durchsetzen kann.
Ja, sehr schön. Da ist vieles dran.
Ja, aber auch bei der Kanzlerin sieht es doch nicht viel anders aus im Umfeld. Ja, wenn du guckst, also ich glaube, der Einzige, der wirklich noch geschlossen hinter Angela Merkel steht, ist der Hauptstadtflughafen.
Das wird auch noch lange, lange so bleiben.
Das wird lange so bleiben. Weiß man nicht, ob sie bleibt. Wie gesagt, wir zeichnen ja diesen kleinen Podcast freitags auf, Sonntag dann die hessische Landtagswahl und wenn es ganz blöd kommt, dann werden ab nächste Woche die Karten völlig neu gemischt. Vielleicht auch im Kanzleramt.
Ach, meinst du? Wer soll denn kommen? Annegret Kramp-Karrenhauer? Also, nee, bitte nicht.
Stimmt, wer soll's machen? Wer soll's machen?
Und Jens Spahn ist noch nicht so weit, der scharrt ja seit Jahren mit den Hufen. Also, dass der nicht am Kanzleramt klappert und sagt, ich will da rein, ist ja ein Wunder, aber der würde ja auch sehr, sehr gerne. Kommt dann vielleicht hier, wie hieß denn diese Hoffnungsgestalt aus Bayern, der Karl Theodor, kommt der wieder zurück?
Weiß ich nicht, hört man gar nichts mehr, oder? Karl Theodor. Ich habe ja immer noch diesen Norbert Röttgen ein bisschen auf dem Zettel, das ist der mit der runden Brille.
Ja.
Der war ja mal irgendwie, früher stand er tatsächlich mal in den Startlöchern, wollte ganz groß werden, dann hat er sich irgendwas geleistet, ich weiß nicht mehr was. Und jetzt ist es ja der außenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, glaube ich, im Bundestag. Norbert Röttgen, der sich natürlich zu allen außenpolitischen Themen immer gerne mal äußert. Jetzt aktuell auch wieder Thema Saudi-Arabien natürlich ganz vorne. Und stellt eine vernünftige Forderung auf, sagt, ist vorgeprescht, hat gesagt, wir müssen sofort alle Waffenlieferungen einstellen nach Saudi-Arabien.
Das habe ich auch gesehen. Und ehrlich gesagt, man erwartet ja von Spitzenpolitikern in Tagesthemen, Interviews oder Heute-Journal oder wo es war, man erwartet ja schon gar nichts. Man erwartet ja immer diese verschwurbelten Formulierungen von hätte, könnte, sollte, würde man. Ja. Und ich bin fast von meinem Sofa gekippt, wenn ich nicht so bequem gelegen hätte, als der wirklich sehr, sehr deutlich sagte, das geht so nicht, da müssen wir raus. Ich habe schon gedacht, der hat die Partei gewechselt oder so. Aber es war wirklich dieser Norbert Röttgen mit der runden Brille. Der hat, glaube ich, damals übrigens die NRW-Wahl versaut. Ich glaube, das war das große Problem. Der ist da angetreten und hat dann gesagt, ja, aber ist klar, wenn in Berlin irgendwie eine Aufgabe wartet, bin ich dann hier auch weg. Und das hat man ihm dann, glaube ich, auch sehr übel genommen.
Mhm. Und das war auch schon beim anderen Thema oder bei dem Thema natürlich, bei dem Thema der Woche. Was sagt der Bayer, der keine Schokolade mag?
Der Bayer, der keine Schokolade mag?
Ich mag Khashoggi. Khashoggi.
Khashoggi.
Wir wollen das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, um Gottes Willen. Saudi-Arabien steht global am Pranger. Wir hatten in dieser Woche darüber gesprochen. Ich finde das total erstaunlich, wie der Mensch oder eben auch die Menschheit funktioniert. Ja? Hm. Saudi-Arabien, seit Jahren schicken die ihre Kampfjets in den Jemen. Die bombardieren dort Wohngebiete und Krankenhäuser und Märkte und Hochzeiten und Beerdigungen. Jeden Tag sterben sterben dort viele, viele, viele Menschen. Und selbst ohne den Krieg sterben jeden Tag 130 Kinder an Hunger, an Unterernährung im Jemen. Aber wir empören uns über einen einzigen Fall, über diesen Mordfall. Nicht, dass ich das irgendwie relativieren möchte, aber warum tickt der Mensch so? Warum empören wir uns nicht an dem, was da seit Jahren passiert? Im Übrigen wahrscheinlich auch mit deutschen Waffen. Wir beliefern ja Saudi-Arabien immer fleißig für hunderte von Millionen Euros pro Jahr mit Waffen. Warum empören wir uns über diesen einen Fall und warum sagen wir nicht seit Jahren, was die dort machen im Jemen, ist einfach eine Riesensauerei?
Ja, aber das ist generell das, was wir so an Aufmerksamkeit mitbekommen. Also da ist der Mensch wirklich. Also es gilt ja heutzutage das Wort der alternativen Fakten und man sieht nur das, was man in der Facebook- oder Twitter-Blase angezeigt bekommt oder so. Da ist das einfach, der Jemen ist so weit weg. Das ist kein Land, in dem irgendwas Tourismus laufen würde, in dem man schon 3-4 Mal gewesen ist. Also wenn jetzt in Griechenland irgendwas passiert, dann sagen alle Deutschen, um Gottes Willen, das darf so nicht sein. Wenn irgendwas passiert, da wo unser Erdöl herkommt, dann sind wir natürlich auch gewappnet. Jemen kennt keiner. So, und das ist, ich komme mal auf mein Thema Wetter zurück. Wenn ein großer Hurricane über Florida hinwegbraust, ist das bei uns tagelang in den Medien. Tut das der Taifun, wie es ja dann heißt, im Pazifik, zieht über Indonesien hinweg zum Beispiel, ist das bei uns in den Nachrichten so eine Randnotiz? Komischerweise, er kann die gleiche Stärke haben, der kann genauso viel Verwüstung auslösen. Wir sind da Richtung USA fixiert, weil Florida kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Ach, guck mal, da ist doch CSI Miami spielt da. Haha, da kennen wir die Bilder her. Das ist einfach eine andere Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist das Problem des Jemen auch, dass wir da einfach nicht so drauf gucken normalerweise.
Mhm. Wir empören uns da irgendwie über die falschen Dinge. Was in dieser Woche auch so ein bisschen durch die Bild-Zeitung ging, diese SPD-Politikerin mit der Rolex-Uhr.
Ja,
darf eine SPD-Politikerin eine Rolex-Uhr tragen? Ja, eine Riesenempörung, aber wenn du guckst, was so ja fast untergeht in den Medien, dass ein paar superreiche Europas Finanzsysteme um 55 Milliarden Euro betrogen haben. Allein in Deutschland macht es 34 Milliarden aus. Ja, alle regen sich über eine Rolex-Uhr bei einer SPD-Politikerin auf und kein Schwein redet über dieses Riesending. Ich weiß selber gar nicht, wie das funktioniert, wie die das angestellt haben.
Also erstmal kurz eben zu der Rolex. Ich meine, die Frau, je nachdem, wie sie ihr Geld verdient hat, soll die sich auch ihre Rolex-Uhr leisten. Hm. Wäre die in der CDU, würde kein Mensch danach krähen. Aber wenn sie bei den Genossen ist, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Aber umso schöner doch jemand, der Kohle hat, dass der sich vielleicht auch noch für die Öffentlichkeit einsetzt und sich politisch zur Wahl stellt und diesen ganzen Quatsch mitmacht. So, muss man ja auch mal sagen. Nee, bei diesen Cum-Ex-Deals, da gibt es ja Cum-Ex, Cum-Cum und was weiß ich alles, ist ja so, dass wir das alle mitbezahlt haben, dass ein paar Superreiche auch schön viele Banken, die da mitgemacht haben, sich immer wieder Steuern haben erstatten lassen, also mehrmals du hast, also was völlig legal ist, du machst ein Aktiengeschäft, hast das irgendwie teilweise im Ausland gemacht, so habe ich es jedenfalls verstanden, ich bin auch nicht der Experte, dann ist es völlig legitim, dass du dir die gezahlten Steuern vom Staat wieder erstatten lässt. Das wird natürlich eine Saunummer, wenn du das nicht nur einmal machst, sondern 3, 4, 5, 6 Mal. Und das ist das Thema bei der Geschichte, wo ich es dann auch erstaunlich finde, dass das überhaupt funktioniert. Also wenn ich versuche, irgendwie eine Steuerrückzahlung zu bekommen, dann kriege ich die auch nur einmal. Ich kann die nicht mehrmals beim Finanzamt beantragen. Da sagen die dann auch, haben sie schon bekommen. Halten sie mal hier die Schnüss. Das finde ich das Erstaunliche dabei und vor allem das Erschreckende, dass das läuft ja seit Jahren, fast Jahrzehnten, muss man sagen. Es wurden die Gesetze nochmal geändert, da hat man aber schön dann eine Vorlage genommen, die Banken selbst geschrieben haben und das läuft heutzutage immer noch so. War eine super Reportage bei Panorama im Ersten, wo die dann versucht haben, in London einen Banker dazu zu bekommen, nochmal solche Geschäfte zu machen und der sagt dann auch ganz klar, Deutschland machen wir im Moment nicht. Ist halt ein bisschen kritisch im Moment, aber Frankreich, Dänemark, funktioniert überall. In Deutschland funktioniert es auch, das ist auch kein Thema, können wir auch machen, aber nee, bieten wir im Moment mal nicht an, ist ein bisschen zu heiß.
Ja, haben wir schon 34 Milliarden Schaden angerichtet, ja, die gucken jetzt ein bisschen genauer hin.
Genau. Es ist einfach so eine Imagegeschichte. Dann auch die Banker, die da mitgemacht haben. Also die haben einen Banker von einer Hamburger Bank gezeigt, der früher vor Jahren noch gesagt hat, nee, wir sind sauber, haben wir nie was mit zu tun gehabt. Hinterher stellt sich raus, es waren mit die größten Schweine dabei. Und jetzt auch die neue Führung, der Sohnemann hat es übernommen, hält große Reden über Bankenethik und so weiter. Ja, also das, da guckt man auch nicht zurück, ne? Und überlegt mal, was man da getan hat. Und wie du schon sagst, das ist alles unser Geld. Das sind Milliarden. Ja. Dafür könntest du so viele Flüchtlinge durchfinanzieren bis zum Umfallen, ne?
Ja, und wir empören uns über eine Rolex-Uhr.
Ja,
das ist echt verrückt. Ja, die Zahl, was auch sehr schön passt zu dieser Meldung, die Zahl der Multimilliardäre wächst und wächst und wächst und wächst. Auch das kam in dieser Woche. 2200 Multimilliardäre weltweit besitzen ein Vermögen von etwa 9 Billionen Dollar, macht 4,1 Milliarden ungefähr pro Stück. Mhm. Also pro Milliardärstück.
Ja,
und die werden immer reicher, Ja.
Und jetzt guckt dir an, jemand wie Bill Gates zum Beispiel, der mit Microsoft lange Zeit reichster Mensch des Planeten war, der tut unheimlich viel für gute Dinge, also Impfen zum Beispiel, Impfkampagnen, wo die natürlich die Impfgegner wieder aufstehen. Und egal, was er tut, es wird immer wieder gesagt, nein, also das ist, also er versucht da Macht auszuspielen oder Menschen zu beeinflussen und so weiter. Oder dieser George Soros, der ja in Ungarn zum Beispiel völlig auf dem Kieker steht, der auch als einer derjenigen gilt, der versucht zum Beispiel Demokratie zu fördern oder was der Menschheit zurückzugeben. Auch wenn du so super reich bist und versuchst, das Geld irgendwie zurückzugeben an die Gesellschaft, selbst dann kriegst du auch wieder eins auf den Deckel.
Ja, machen ja aber eben nicht alle.
Eben, ja, klar.
Gibt ja auch ganz viele, die so sagen, lieber mit dem Porsche zum Tennis als mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Ja, völlig korrekt. Wenn man denn ein Auto hat, aber das war ja das Thema diese Woche, dass du jetzt völlig autolos dastehst.
Ne? Ja, ich warte auf mein Auto, richtig, genau, das ist ja Lieferprobleme, ja, Lieferprobleme bei in dem Fall der Audi, aber ich glaube, es betrifft auch andere Marken, eben wegen dieser Zertifizierung, der neuen Abgaszertifizierung und ich habe gelesen, da gehen ja schon ganze Autohäuser pleite, weil die einfach ihren Kunden die Autos nicht liefern können und jetzt natürlich auch das ganze Thema Leasing und Diesel und so weiter, Leasing-Rückläufer, also ist schon eine schwierige Situation.
Ja das finde ich aber auch wieder das Gemeine, dass diese Konzerne, und das ist ja durch die Bank eigentlich, kannst du, ist egal welcher, da muss man nicht mit dem Finger auf den Einzelnen zeigen, dass die einzelnen Autohäuser so richtig schön im Regen stehen lassen. Ne? Die sagen, du hast den Leasingvertrag hier an der Backe, du hast einen Diesel zurückbekommen, jetzt guck mal, wie du den wieder loswirst. Also wenn das Autohaus selbst da sozusagen in der Pflicht steht, da kümmert sich auch keiner von den großen Konzernen drum. Ne? Und dann haben sie gleichzeitig immer, weisen sie jedes Jahr wieder Rekordgewinne aus. Ein bisschen makaber.
Dann doch lieber Milliardär sein.
Ja, du hättest auch nichts gegen. Also wenn irgendwie jemand was abgeben möchte, ich mach den Milliardär für euch.
Ich sag doch mal wieder, ja, lieber Hacke dicht als Unterschicht. Ja, oder weil auch ein schöner Spruch ist, wozu gibt es Lacoste-Pullover eigentlich in verschiedenen Größen? Man hängt sie sich doch eh nur um den Hals.
Ach du mal, ja, so schön über die Schulter. Und dann vom Segelboot oder in meinem Fall vom Tretboot auf den Baggersee steigen, mit dem Pulloverchen aber umgehängt.
Ja,
ein ganz großer Fan von.
Hier für uns ist es vielleicht ganz spannend, wir könnten in Kunst investieren, wenn da doch mal 10 Euro übrig sind. Es gibt einen neuen berühmten Künstler, einen neuen Maler. Mhm. Sein aktuelles Gemälde erzielt immerhin einen Wert von 0 auf 100, $432,000. Und zwar, warte, ich sag dir mal den Namen von diesem Maler ganz neu. MINGMAXDEXLOGDX plus EZLOG1DGZ. Das ist, ja, das ist ein Algorithmus, wie das geschulte Ohr gerade vernimmt. Ja. Vernimmt. Und tatsächlich, das ist das erste Gemälde von einem Computer gemalt, das tatsächlich was tatsächlich auch einen ernstzunehmenden Wert, ich glaube bei Christie's wurde das, ich weiß nicht genau, oder was heißt es, Christie's, wurde jetzt in New York versteigert für $432,000. Irre. Ja, also aus der künstlichen Intelligenz wird quasi die künstlerische Intelligenz und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, Micha. Ja, ein bisschen in Kunst investieren oder, aber du bist doch auch so Computerfreak. Kannst du nicht auch irgendwas malen?
Ich habe ganz viel gemalt früher immer. Also mit Excel habe ich ganz viele schöne Grafiken gemacht. Mhm. Die hat nie jemand gekauft, komischerweise. Also da sind so mit Säulen habe ich viel gearbeitet, mit Kreisen, auch viel mit Linien. Ich hatte meine Linienphase, dann hatte ich eine blaue Phase, wo alles eher so in Blau war. Ja, aber ich kann es mal dir versteigern. Vielleicht möchtest du was sagen.
Ja,
aber was ist denn auf diesem Bild zu sehen? Weißt du das zufällig?
Ja, ein Porträt. Ein Porträt von einem, ach, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es geht so in die französische romantische Richtung. Ich glaube, ein Porträt von einem Jungen mit weißem Kragen. Oder von einem jungen Mann mit weißem Kragen. Irgendwie sowas. Okay. Ja,
vielleicht, aber es ist ja eigentlich, das Perfekte an der Kunst ist ja immer das Imperfekte.
Richtig, genau.
Also der Algorithmus zu perfekt ist, glaube ich, hat das keine Chance.
Das hat dieser Algorithmus natürlich berücksichtigt, ja.
So wie Leonardo da Vinci ja auch. Also man hat ja diese Woche, habe ich zumindest das gehört, dass Leonardo da Vinci, der ja die Mona Lisa zum Beispiel gemalt hat, dass Leonardo da Vinci selbst einen leichten Schielblick hatte. Der hat wohl ein bisschen so mit dem einen Auge, ich sag mal, links auf die Mona, rechts auf die Lisa geguckt. Und das könnte vielleicht dann auch zu seinem Genie, zu seiner Kunst beigetragen haben.
Ja, was glaube ich auch noch geholfen hat, das war ja, Leonardo da Vinci war ja noch die Zeit, der musste ja noch mit Modem ins Internet. Und deswegen hat sein Algorithmus manchmal ausgesetzt. Wahrscheinlich ist das auch eine Erklärung dafür, dass eben dieses Imperfekte in seiner Perfektion immer wieder durchscheint.
Das ist ja auch bei uns so, ne? Bei uns mehr imperfekt als perfekt, aber das ist definitiv dann das, was es dann so insgesamt charmant macht. So der Trottel von der anderen Straßenseite, der in die Pfütze tritt. Vielleicht ist das unser Charme.
Künstliche Intelligenz, künstlerische Intelligenz, was nützt dir das, wenn du weder das eine noch das andere hast?
Ja, wenn du keine künstliche Intelligenz hast, hast du eine künstliche Hüfte, kommst du auch durchs Leben.
Absolut. Ja. War auch ein Thema in dieser Woche, autonomes Fahren nochmal, so diese Ethikdiskussion ist wieder aufgekommen, bei Fahrzeugen, also bei Autos, die quasi ohne Fahrer unterwegs sind oder du sitzt dort halt völlig unbeteiligt drin. Wie soll man sich verhalten? Wie sollen sich selbstfahrende Autos verhalten in einer Unfallsituation? Das heißt, also, wenn der Unfall wirklich nicht mehr zu verhindern ist, soll er geradeaus weiterfahren und dabei ein älteres Ehepaar überfahren, über den Haufen fahren, oder soll er ausweichen und die Mutter mit Kind erwischen?
Ja.
Das ist die große Frage. Wird schon seit einigen Monaten, vielleicht sogar schon Jahren diskutiert, aber ist in dieser Woche wieder hochgekommen. Wie entscheidet man das? Es gibt einen Online-Test. Moral Machine heißt das irgendwie. Sag mal Moral Machine. Murray, ja. 40 Millionen Daten haben die schon zusammen. Das ist so eine Art Spiel, kannst du weltweit machen, haben auch weltweit Leute mitgemacht. Und das ist total interessant, weil das kontinentbezogen unterschiedliche Ergebnisse ist. Das heißt, die haben das auch so gefragt, was machst du? Und die Mehrheit im Westen, die würde zum Beispiel immer Kinder verschonen, also eher Kinder verschonen als Ältere in so einer Unfallsituation.
Ja, wenn du entscheiden müsstest, Asien ist eher dann, lässt die Älteren leben.
Richtig, in Asien ist es so, dass dort die Mehrheit eher die Achtung vor dem Alter hat und es dort nicht so entschieden
ist. Ja, die haben ja auch so viele Kinder. Also deswegen ist das vielleicht der Wert des einzelnen Kindes dann nicht mehr so. Das ist interessant, eine sehr interessante ethische Frage. Aber ich weiß auch nicht, wenn jetzt wirklich so ein Algorithmus drankommt, der letzte Woche noch ein Bild gemalt hat, jetzt gerade ein bisschen Freizeit hat und mal kurz drüber nachdenken kann, wen er dann verschont. Rechnet der dann aus, guck mal, Rentner, die kosten die Gemeinschaft aus der Rentenkasse Geld, die junge Familie muss noch ganz viele Jahre Pampers kaufen, ist auch für die werbetreibende Industrie interessant, die kann man besser bewerben. Und dann sagt der Algorithmus, ach hier, das eine ist nicht mehr so viel wert für uns, wir fahren über die alten Leute drüber und lassen die Jungen leben.
Das ist eben die Frage. Was sagt denn die Ethikkommission dazu?
Keine Ahnung.
Ich glaube, die sagt sinngemäß, dass es keinerlei Qualifizierung geben darf nach persönlichen Merkmalen.
Und dann also würfelt er das Auto und sagt, heute ist mal der Rentner dran.
Im Zweifel glaube ich aber immer der Fahrer. Also wenn du jetzt zum Beispiel autonomes Fahren hast, ja, irgendwann, wir denken jetzt mal 5 oder 10 Jahre voraus und du fährst und fährst und fährst und plötzlich laufen jetzt 3 Leute bei Rot über eine Fußgängerampel. Und das Auto kann nicht mehr ausweichen oder könnte nur noch ausweichen, indem es halt zum Beispiel gegen eine Mauer fährt oder so, dann würde wohl das Auto sich für die Mauer entscheiden.
Und den Fahrer im Zweifelsfall umbringen.
Und den Fahrer, weil das Auto eben sagt, okay, der Fahrer muss halt ein gewisses Risiko tragen und das Auto würde selbst, wenn also jemand jetzt rot oder so, die Ampel bei Rot überquert, würde er sich im Zweifel, glaube ich, dafür entscheiden, den Fahrer eher in Gefahr zu bringen als die Fußgänger.
Ja, aber wenn er zum Beispiel jetzt im Auto, dann muss er ja auch realisieren, im Auto sitzen noch 3 Leute mit dabei. Das eine ist eine schwangere Frau, also sind sogar theoretisch 5 Insassen im Auto und da läuft einer über die Straße. Entscheidet das Auto dann weiterhin, ich überfahre den einen oder ich rette die 5 Leute im Auto oder umgekehrt?
Das ist das Trolley-Problem.
Trolley?
Ein Trolley-Problem. Damit beschäftigen sich die Wissenschaftler oder Psychologen oder was sind das für Leute? Keine Ahnung. Also die beschäftigen sich damit schon seit den 30er Jahren. Gibt's ja dieses moralische Gedankenexperiment. Also eine Straßenbahn rollt auf eine größere Gruppe Menschen zu. Mhm. Ja, haben die in den 30er Jahren schon gemacht. Also die haben das nicht ausprobiert, sondern so rein theoretisch. Halt als Gedankenspiel. Und du bist jetzt der Weichensteller und du hättest die Chance, noch rechtzeitig die Weiche so zu stellen, dass die Straßenbahn umlenkt auf ein anderes Glas. Dort steht auch eine Gruppe von Menschen, aber das sind weniger als die große Gruppe, wo die Straßenbahn reinfahren würde. Ja. Was machst du? Ja, lässt du den Dingen einfach ihren Lauf oder greifst du aktiv ein, sodass du dir theoretisch als der Weichensteller sagen müsstest, du bist schuld, dass die wenigen Menschen getötet wurden. Wenn du den Dingen aber einfach ihren Lauf lässt, fährt die Straßenbahn in die große Gruppe rein und es kommen unter Umständen mehr Menschen zu Schaden.
Ja. Man kann ja sich auch schuldig machen durch nichts tun. Also insofern bist du dann an mehr Tod schuld, als wenn du die Weiche umgestellt hättest.
Ein moralisches Dilemma.
Ja. Ja. Also gut, keine Lösung dafür. Nee. Aber es ist ja vielleicht auch so, wenn du im Radio zum Beispiel viel depressive Musik spielst, so ganz viel Ruhiges, bist du ja auch vielleicht mitverantwortlich für Menschen, die schlechte Laune haben, die anschließend ins Büro gehen, ihre Mitarbeiter ankacken und so weiter, dann hast du ja vielleicht auch eine moralische Verantwortung. Ne?
Wobei wir das ja nicht der künstlichen Intelligenz überlassen, sondern das ist ja auch immer so ein Missverständnis. Der DJ im Radio würde die Musik selber bestimmen oder sagen, ach, jetzt bin ich gerade so drauf, jetzt spiele ich mal das oder gerade so drauf. Nein, das geht ja alles über hochwissenschaftliche Marktforschung. Mhm. Aber eben nicht, also gut, vielleicht, ja doch, möglicherweise die Zusammenstellung übernimmt dann tatsächlich wieder der Computer, aber die Abfrage geht ja direkt vom Menschen zum Menschen. Das heißt also, die Menschen sollen uns sagen, was hört ihr am liebsten, welchen Song hört ihr am liebsten, und da werden Milliarden Menschen gefragt, und das, was dann tatsächlich die größte Schnittmenge ist, das wird dann tatsächlich im Radio gespielt. Also so läuft das aktuell, weil immer alle denken, die Ansager im Radio würden die Musik selber zusammenstellen. Ja. Also das dem ist nicht so, und deswegen ist es halt manchmal so, dass vieles gleich klingt.
Also an depressiven Verstimmungen durch Musik im Radio ist dann doch wieder der Computer schuld.
Am Ende ja, weil er es zusammenstellt.
Ja, ja, okay.
Ja. Aber die Auswahl gibt der Mensch vor.
Schön, dass wir dann also damit jetzt den Schuldigen gefunden haben.
Ja.
Aber auch so ein anderes moralisches Problem, was ich diese Woche noch mitbekommen habe, dass ein Vater irgendwann mit seiner Tochter nicht mehr klarkam, mitten in der Pubertät, 14 Jahre alt, und dann ist der in völliger Verzweiflung zur Polizei gefahren, in Rheinland-Pfalz war das, und hat die Tochter bei der Polizei abgegeben, hat gesagt, hier, ich komme nicht mit der klar, bevor irgendwas Schlimmeres passiert, macht was damit. Und dann haben die versucht, irgendwie noch dem zuzureden und nehmen sie doch mit und ist doch ihre Tochter und so weiter. Der hat sich standhaft geweigert und gesagt, nein. Geht nicht. Die ist nur am Rumschreien, die ist pubertierend, die ist furchtbar. Und hat er die da gelassen auf der Polizeiwache.
Das hat meine Mama mal mit mir gemacht.
Was?
Also machen wollen. Ja, aber so als Drohkulisse. Kann ich mich erinnern, ich bin ja in der DDR groß geworden als Kind noch. Also war ja noch DDR, ausgehende DDR. Und ich weiß nicht, was war. Ich war jetzt in der Schule. Ich war nicht der schlechteste Schüler, um Gottes Willen, aber ich war ein sehr renitenter Schüler. Also ich war jetzt nicht unbedingt lieb und nicht immer nett, nicht immer ganz nett. Ich war halt ein aufgewecktes Kind, ja, wie gesagt.
So heißt es. Und ist ein aufgewecktes Kind. Eigentlich ist ein Arschlochkind. Es ist ein sehr aufgewecktes Kind.
Nein, und ich bin ja mit meiner Mama alleine aufgewachsen. Der Papa hat uns ja sitzen lassen, als ich irgendwie 2 oder 3 war. Ja, der Papa war ja Musiker und ja, wieder so halt, ne, Rock'n'Roller. Ja,
der musste mit den Rolling Stones halt weiterziehen,
dann,
klar.
Ja, richtig, ja. Genau. Und dann saß dann Mama André alleine da mit dem kleinen André und dann auch noch so ein renitentes und aufmüffiges Kind. Das hatte schon Probleme. Und immer wenn es so, ich weiß, es waren ganz schlimme Tage, wenn es dann so im Hausaufgabenheft, es gibt ja heute noch Hausaufgabenhefte, wo die Lehrer dann manchmal so irgendwas Böses reinschreiben, ja, wenn du irgendwie geschwatzt hast oder den Lehrer geärgert hast. Und immer wenn es dann zu viel wurde, ist bei meiner Mama dann irgendwann die Sicherung durchgeknallt. Und sie war furchtbar, furchtbar, furchtbar sauer. Ich habe dann auch schon mal eine gefangen. Also ja, ich bin noch ein Kind, das mit der einen oder anderen Backpfeife groß geworden ist. Und einmal hat sie mich wirklich geschnappt. Ja, wirklich geschnappt. Und wir hatten einen Kuhköten. Ich komme ja aus diesem jetzt berühmt gewordenen Köten. Ja. Seit einiger Zeit habe ich geschnappt und ist mit mir zum, wie hieß denn das? Hieß das Jugendamt? Ich glaube, das hieß damals schon Jugendamt. Und hat gesagt, ich gehe jetzt mit dir zum Jugendamt oder zur Jugendhilfe, glaube ich, so hieß das. Da war ich vielleicht 10, 11 oder so, 12, wenn überhaupt, und hat gesagt, ich gebe dich dort jetzt ab und lass dich dort. Und dann kommst du ins Heim und dann wirst du sehen, wie du zurechtkommst. Und sie ist mit mir wirklich, denn das
ist diese, losgegangen
dieser,
mit dir?
Dieser Fußweg hat bestimmt 20 Minuten gedauert oder so, ist mit mir wirklich losgerannt und sie vorne weg und ich an der Hand und bin da hinterher gestolpert. Und ich hatte so einen Schiss, dass sie diese Drohung wahr macht. So einen Schiss hat sie wirklich gemacht. Ich glaube, das hat tatsächlich, also zumindest temporär zu einer besseren meines Verhaltens geführt.
Was hat sie denn, hat sie kurz vor der Haustür gesagt, jetzt dann doch nicht, oder wie hat sie es gelöst?
Irgendwie letzte Chance, ja. Ach. Irgendwie letzte Chance und dann sind wir wieder umgedreht, ja.
Ach, guck mal, interessant. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich wollte mal ausziehen.
Deine Eltern?
Ich habe meine Eltern zum Jugendamt gezerrt. Beim Altenamt. Da war ich 10 Jahre alt, bin mit denen zum Altenamt gegangen, habe gesagt, hier, nehmt sie zurück.
Ja, so nach dem Motto, sei nett zu deinen Kindern, sie sind die eines Tages für dich das Pflegeheim aussuchen.
Richtig, genau, genau so. Nein, tatsächlich, ich glaube, es war auch so im Alter, ich würde mal sagen, so 8, 9 oder vielleicht 10 Jahre, da hatte ich so die Faxen dicke, dass ich mein Köfferchen gepackt gemacht habe. Und das habe ich auch schon von mehreren Kindern gehört. Hast du das auch gemacht? So alles
ja, macht ja, ja.
So,
ja, ich wollte einmal weg, ja.
Und dann weg. Ich habe allerdings, ich bin ja schon ein Schisser immer so von der Grundeinstellung, auch ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Es war nicht so, dass ich erst mal einen Bausparvertrag abgeschlossen hätte, aber es war so, ich habe wirklich im Koffer mein Lieblingsspielzeug dabei gehabt. Ich habe auch Socken eingepackt. Also tatsächlich, ich habe an Socken gedacht. Und dann habe ich aber meine Nachbarin, die direkt eine Etage über uns wohnte, gefragt, ob ich bei denen einziehen kann. Also bloß nicht so weit weg.
Wirklich?
Ja.
Birgit, ja, ich hatte
Moll, eine Etage höher.
Birgit Moll. Ja. Ich hatte die Phase mit dem Markus, mit dem Klassenkameraden. Also wir haben die Fahrradtaschen dann gepackt. Wir wollten dann mit dem Fahrrad abhauen und wollten irgendwo hinradeln und ein neues Leben anfangen.
Ja.
Auch so im Alter von, ja, es muss auch so in der Phase gewesen sein. 10, 11, 12, 13 vielleicht.
Was habt ihr euch vorgestellt, was ihr dann macht, so beruflich?
Nur gar nichts. So weiß man nicht, weiß nicht, Fische fangen ein bisschen, ja, jagen. Ich komme ja noch aus einer anderen Generation damals.
Ihr hattet ja nichts.
Ja, wir hatten
bei euch in der Höhle.
Ja, ja, eben.
Ihr hattet nur Jugendamt, Höhle und Feuer, ich weiß. Ach, schön. Warst du heute schon auf Klo?
Wieso? Ja, schon öfter, ja.
Ja, ich weiß, dass du natürlich die schwache Blase hast. Nee, aber ich meine jetzt
mal. Was heißt denn ja schwache Blase? Wir fangen ja im Moment, muss ich mal sagen, wir machen ja hier die Morgensendung, wir fangen ja früh um 5 an. Das heißt, um 10 Uhr wird dann pünktlich nach der Sendung hier dieser kleine Podcast aufgezeichnet. Und in der Zwischenzeit habe ich bestimmt 2 Liter Wasser getrunken und bestimmt 5, 6, 7, 8 Tassen Kaffee. Ist ja logisch, dass man dann mal pullern muss.
Ja, okay.
Irgendwann. Ja.
Seid ihr ja gegönnt, aber
das ist übrigens auch immer die Länge, diese Podcast-Länge, wenn ich nochmal kurz unterbrechen darf, die richtet sich genau nach der Spanne zwischen dem letzten und dem nächsten Mal pullern bei mir, ja, weil länger geht nicht. Ich glaube, wir sind so bei einer 35, 40 Minuten und langsam merke ich, dass es schon wieder drückt.
Wobei ich glaube ja, mit zunehmendem Alter wird so ein Podcast, kann man ja gut überall mit hinnehmen. Ich habe auch die Vorstellung, dass jetzt Menschen irgendwo auf dem Klo sitzen, wo sie sonst immer Zeitung lesen, auf dem Handy irgendwas daddeln oder so, dass auch da Menschen gibt, die sitzen auf dem Klo und hören diesen Podcast.
Möglicherweise, was wolltest du denn erzählen?
Ja, und je nach Länge denke ich mir, reicht der Podcast vielleicht nicht aus für den. Nein, also tatsächlich, weil ich gerade so irgendwie musste ich drüber nachdenken, dass ich dann so überlege, mein Gott, man ist ja froh, wenn man da so alles fein säuberlich erledigt hat und so weiter. Aber jetzt haben Archäologen in Lübeck eine alte Latrine ausgegraben aus dem Jahr, man weiß es so, aus dem Jahr 1200 bis 1320, sowas um den Dreh. Und die haben nachvollziehen können, was die Menschen gegessen haben, dass es einen Wandel gab. Also die haben vorher mehr Fisch gegessen da in Lübeck, hinterher war es mehr Rindfleisch, aber wohl offenbar roh. Man weiß auch nicht, warum sie sich umgestellt haben, ob Aldi Nord dann plötzlich eine andere Lieferung hatte oder sowas. Und was das Allerspannendste, was bei rauskam, ist, dass sie DNA-Proben verglichen haben mit Menschen aus Bristol, aus England. Und da haben sie einen gefunden, ich sag's jetzt mal so platt, der hat in Lübeck gekackt und der hat auch in Bristol gekackt. Also wirklich.
Nein!
Ja, was für ein irrer Zufall, oder?
Ja.
Wo ich dann denke, guck mal, also 500 Jahre, ach Quatsch, 700 Jahre später stellt jemand fest, hey, da war jemand, der war in Lübeck und der war in Bristol, der ist da hin und her gereist. Aber überleg mal, im 13. Jahrhundert, da sind die Menschen hin und her gereist, so.
Also,
was heutzutage natürlich völlig normal ist, aber dass man dann so, dass heute noch die Spuren da sind. Stell dir mal vor, was du alles an Spuren hinterlässt, was die Leute eines Tages rauskriegen.
Ja, aber damals waren ja die Ticketpreise auch noch erschwinglich bei Ryanair. Ja, guck mal, jetzt wo die ständig streiken und so weiter, das können ja ihre Preise auch nicht mehr halten als Billigflieger. Und deswegen konnte man damals natürlich schnell mal nach Brüssel.
Da war das Gepäck auch noch inklusive. Heutzutage muss ja die Kopfstütze noch extra bezahlen.
Eben. Ich hab gesehen, das fand ich ganz witzig. Weiß nicht, ob du das guckst, Babylon Berlin?
Noch nicht, ich hab's aber alles aufgenommen.
Alles aufgenommen, noch nicht geguckt. Ja, und jetzt ist da irgendwie der Kommissar, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben geflogen. Das spielt ja Ende der 20er, ja. Also so drei, vier Jahre vor der Machtergreifung Hitlers, also in der Weimarer Republik. Und es ging wohl darum, dass irgendwo in den Weiten Russlands, also der Sowjetunion damals schon, irgendwo ein paar hundert Kilometer von Moskau entfernt, heimlich deutsche Kampfpiloten ausgebildet werden, deutsche Flugzeuge stationiert waren, was ja eindeutig gegen den Versailler Vertrag verstoßen hat, weil die Deutschen durften ja keine Rüstung, ich glaube auch, also jetzt Luftwaffe und so weiter, das war ja alles sehr reglementiert nach dem Versailler Vertrag und das haben die halt so ein bisschen in der Zusammenarbeit mit den Russen heimlich dort in den Tiefen Russlands trotzdem betrieben, weil die Russen wiederum daran interessiert waren, von deutschen Ingenieuren die Technologie für gut funktionierende Flugzeuge zu klauen, weißt du wie? Und deswegen hat der Russe gesagt, okay, ihr dürft zu uns kommen und hier heimlich eure Flug Campingplätze betreiben, also eure Ausbildungscamps oder.
Ja.
Ja. Und jedenfalls sind beide zum ersten Mal geflogen, der Kommissar und ein Fotograf, weil die wollten dann eben von Deutschland aus mal kurz nach Russland fliegen. Die kannten in etwa die Koordinaten, wo eines dieser versteckten Camps lag, und wollten das fotografieren. Und das fand ich sehr witzig. Die hatten so Kotzkannen. Ja, also das heißt, es waren ja wirklich die ersten Flüge, Langstreckenflüge. Ich glaube, das war eine alte Junkersen, der die dann da losgeflogen sind. Und Fliegen war ja damals wirklich noch was Besonderes. Ja. Und die hatten halt auch noch kein Klo auf diesen Flugzeugen. Und da haben die eine Kanne gekriegt, so eine Blechkanne. Sieht aus wie so eine Ente heute, würde man sich so vorstellen, mit einer etwas größeren Öffnung. Mhm. Dass du also in diese Öffnung rein alles machen konntest. Wo was also
nicht nur
anlag. Ne? Du kannst ja beim Flugzeug nicht das Fenster aufmachen, wenn da ja. kein Klo drin ist. Und das fand ich sehr interessant, wie das so losging, die Pionierzeit des Fliegens. Ja, was haben die Leute gemacht, wenn die wirklich mal 3-4 Stunden am Stück in so einem Flugzeug saßen, was die Flugzeuge ja damals schon hinbekommen haben? Musste ja irgendwo hin.
Ja,
ja. Und dann gab's die Blechente sozusagen. Und da ging dann alles rein. Die mussten sich ja zum Teil auch noch übergeben, weil sie das Fliegen nicht gewohnt waren, weil das ja auch alles noch sehr unruhig war. Mhm. Also das war für mich eine tatsächlich eine Horizonterweiterung.
Ja, aber ja. Der Trend geht dahin anscheinend auch wieder zurück. Ich habe letztens gesehen, gab es so ein Video, das jetzt im Internet viral ging, wo eine Mutter ihr Kind, so vielleicht 1,5 Jahre alt, aufs Töpfchen setzte. Also im Flugzeug, weil das Kleine musste mal. Und was macht man dann? Ja, muss man auf Toilette? Nein, dann holt man das Töpfchen raus, stellt das mitten in den Gang, zwischen die Sitz rein und lässt das dann da mal, ne, mitten in den Gang.
Ist doch,
ja, kann man machen, kann man sein lassen, aber
ist eine Lösung. Ja, ich überlege, ich bin immer noch bei Babylon Berlin, Entschuldigung. Ja. Ich überlege, was will uns eigentlich diese Serie sagen? Wie gesagt, spielt ja Ende der 20er Jahre, Weimarer Republik. Es ist eigentlich Mord und Totschlag, es geht drunter und drüber, jeder betrügt jeden und hin und her. Und man sieht schon Parallelen. So ein Stück weit ist man, glaube ich, schon bemüht, so zu sagen, gucke mal, so von den Grundansätzen war das ja damals auch schon ein bisschen so, wie es heute ist. Ja, sage ich mal, so bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, aber auch von Politikern und so weiter. Und einer der Macher ist ja Tom Tykwer. Was will der uns sagen? Will der uns sagen, dass wir durchaus in der Gefahr sind, in 3-4 Jahren vielleicht ähnliche Verhältnisse zu bekommen, wie sie dann eben damals 33 in Deutschland dann über uns gekommen sind? Also ich versuche mir das mal vorzustellen, wenn jetzt so die große Rezession kommt. Wir haben in dieser Woche, wir machen immer so einen kleinen Wochenrückblick, haben wir diese Woche jetzt also auch wieder erfahren, dass sich die Konjunktur ja wohl doch deutlich abkühlen wird und dass der, wie heißt denn das, Geschäftsführerindex, keine Ahnung, also dass halt die Herrschaften in den Chefetagen jetzt doch deutlich weniger optimistisch in die Zukunft sehen, als es noch vor 1-2 Jahren der Fall war. Was ist denn, wenn wir in 3-4 Jahren, keine Ahnung, in Deutschland wieder 6-7 Millionen Arbeitslose hätten? Was ist, wenn die Weltwirtschaft kollabiert? Was würde das für die Demokratien bedeuten?
Was würde das... Ja, jetzt muss man ja sagen, im Moment ist es ja noch so, diese große Unzufriedenheit, die es ja in vielen westlichen Ländern gibt, die ist ja teilweise begründet, aber zum Beispiel Länder wie Spanien, Portugal, Irland, die unter der Konjunkturflaute sehr, sehr gelitten haben, die haben zum Beispiel nicht so eine erstarkende Rechte. Also das liegt nicht einfach nur an den wirtschaftlichen Dingen, sondern was sonst noch so im Land los ist. Mhm. Wohingegen ja bei uns hier in Deutschland zum Beispiel oder auch Frankreich es grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht läuft für die allermeisten. Natürlich, klar, es gibt immer noch viel zu tun, aber es ist nicht so, dass sich die Armut verstärkt hätte in diesen Ländern. Und trotzdem, genauso wie in Italien, gibt es die große Renaissance der Rechten. Ja, also das hängt nicht unbedingt nur mit der Wirtschaft zusammen.
Na gut, okay. Wir bleiben mal gelassen und sagen einfach alles nur eine Übung.
Eine Übung,
ja, in
Berlin,
in Norwegen. Es ist nur eine Übung, ja. Richtig, genau. Micha, so langsam ist das Zeitfenster jetzt wieder rum.
Das Blasenfenster, ja.
Ja.
Wir leben in einer Blase, sowieso.
Wir hatten ja vorhin über deine Mama gesprochen, die dich abgeben wollte. Ach nee, das war ein Kumpel von dir, der sein Kind abgeben wollte.
Richtig,
ja?
Das war in den Nachrichten gerade. Ich wollte von meiner Mama damals wegziehen. Also
mit
9 Jahren, das war das, mit meinem Köfferchen. Okay. Ja, wenn du jetzt auf meine Mama anspielst, dann möchtest du darauf anspielen, dass wir eine Bringschuld haben.
Ja, richtig, genau. Deine Mama findet ja eigentlich alles schlecht, was wir machen, außer den gespielten Witz.
Sagen wir so, wie das bei Müttern meistens so ist, sie sind jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt von so dem, was man so im Alltag macht, ne? Und wird einfach ist normal, aber den Podcast hat sie Spaß dran gefunden. Erstaunlicherweise hatte ich nicht mit gerechnet. Und sie findet also den gespielten Witz tatsächlich so ziemlich das Highlight.
Ja, mach mal.
Mach mal einen gespielten Witz.
Ja, mach mal.
Hast du jetzt nichts?
Ich habe nichts, das ist doch deine Mutter.
Ja, hallo. Aber ich habe jetzt auch nichts. Das Humorniveau meiner Mutter zu treffen, da warst du näher dran, muss ich ehrlich sagen.
Tatsächlich.
Ja, offenbar schon.
Ja. Ich habe nichts. Okay, also ist es ja durchaus wieder so ein Cliffhanger für nächste Woche.
Ich überlege jetzt, ich habe diese Woche irgendwie 2-3 Sachen gelesen, wo ich dachte, oh, guck mal, lustig, haha, witzig. Ich habe es jetzt prompt wieder vergessen. Ich bin so ein Witzdementiker. Also du kannst mir einen Witz erzählen, ich sage, oh, den merke ich mir mal, den kannst du gut mal erzählen. Und dann 5 Minuten später ist es alles wieder weg.
Also, liebe Mutti Klein, bitte abonniere uns, bitte teile uns oder, weiß nicht, gerne schick uns einen Witz, den wir hier nachspielen sollen. Ja, das würden wir natürlich auch machen, ja, mit unseren großartigen theatralischen Fähigkeiten. Das wäre auch eine Option, oder?
Und
deine Mama schickt uns einen Witz und wir spielen den dann einfach hier nach.
Und das ist jetzt heute wieder der Beweis, dass Kinder einfach ganz oft eine Enttäuschung für ihre Eltern sind.
Diese
Bringschuld einfach nicht erfüllen.
Richtig, weil wir einfach schlecht vorbereitet sind.
Ich habe da auch nicht dran gedacht, muss ich gestehen.
Wir sind schlecht vorbereitet. Das ist wie im Radio jeden Morgen.
Ja.
Ja, okay. Da könnt ihr uns wieder hören, immer montags bis samstags.
Und wir brauchen schlechte Witze. Morgen. Falls jemand einen schlechten Witz hat, gerne rüberschicken.
Ja. Micha, bis dahin erstmal eine wunderschöne Zeit.
Danke, ebenso.
Ja, und bitte bleibt alle optimistisch. Es ist nur eine Übung.
Es ist wirklich nur eine Übung.
Ja, genau. Micha, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.